Stimmen der Biodiversität. Der Podcast zu biologischer Vielfalt mit Insektenforscher Thomas Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmen der Biodiversität. Heute wieder mit meinem Kollegen Dr. Martin Sorg vom Entomologischen Verein. Hallo Martin.
Ja, hallo auch zum neuen Beitrag.
Genau, wir sind einander zugeschaltet. Es sind nämlich immer noch ein bisschen widrige Podcast-Bedingungen. Ich hoffe, ihr seht mir das auch diesmal nochmal nach, denn ich bin noch in Spanien auf der Recherchereise unterwegs und Martin sitzt auf jeden Fall in Deutschland und wir unterhalten uns jetzt heute über ein Thema nochmal, was auch nochmal nachgefragt wurde in Social Media. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal freudig berichtet, dass eine Durchführungsverordnung in Kraft getreten ist Anfang des Jahres. Und zwar die Durchführungsverordnung EU 2023-564 der Kommission vom 10. März 2023. Und darin ging es eben um mehrere Festlegungen, die Anwendungsdaten von Pflanzenbehandlungsmitteln auch betreffen. Und die besonders wichtige Festlegung war eigentlich, dass die beruflichen Verwender, so die Formulierung hier drin, sind ferner gemäß Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung EG Nummer 1107/2009 dazu verpflichtet, die einschlägigen Informationen auf Anfrage der zuständigen Behörde zur Verfügung zu stellen. Weiterhin, und das ist jetzt eigentlich das Spannende, was jetzt hier in Kraft getreten ist, können Dritte bei den zuständigen Behörden um Zugang zu diesen Informationen ersuchen. Und die zuständigen Behörden müssen diesen Zugang gemäß der geltenden nationalen und Unionsrechtsvorschriften gewähren. Und das hatte ich euch mitgeteilt. Das war etwas, was wir sehr aufmerksam verfolgt hatten. Und es ist ja auch eine gesellschaftspolitische Konsequenz unserer Forschung auch gewesen, was deswegen eigentlich auch das Thema sehr spannend macht. Und heute habe ich mir Martin dazu genommen, weil wir letztlich seit vielen Jahren gemeinsam dazu forschen und auf diese Defizite auch schon seit sehr vielen Jahren hinweisen, das Ganze auch schon in Publikationen gemeinsam gemacht haben. Und wir wollen jetzt heute mal so ein bisschen über die Hürden sprechen und die Intransparenz, die wir in der Forschung erfahren und wo wir eigentlich dran arbeiten, eben in irgendeiner Form an Daten zur Bewertung von solchen Umweltrisiken ranzukommen. Und das ist ein ziemlicher Kraftakt über viele Jahre hinweg. Martin, weißt du noch, seit wann du an dem Thema grob dran bist? Also seit wann hast du versucht, irgendwie an diese Daten ranzukommen? Das war ja schon ein paar Jahre vorher.
Also vom Prinzip her ist es so, dass wir mit diesem Themenfeld dieser Agrarnutzungsaspekte ja schon vor sehr, sehr langer Zeit damit zu tun hatten. Und zwar bezogen auf unseren Arbeitsbereich, dass wir eben auch praxisorientiert beteiligt sind an Pflege- und Entwicklungsplanung von Schutzgebieten, an dem, was man früher mal Biotopmanagementpläne genannt hat, danach dann Pflege- und Entwicklungspläne und heute dann MAKOs, Maßnahmenkonzepte. Und wir also eigentlich schon seit mehr als 3 Jahrzehnten dieses Problemfeld gesehen haben, insbesondere der Ackernutzung, aber auch andere Nutzungsaspekte innerhalb und am direkten Rand von Schutzgebieten. Gemeint ist die Schutzgebietskulisse Naturschutzgebiete und eben Natura 2000, also FFH-Gebiete. Und dort ist es einfach so, dass wir halt schon vor sehr, sehr langer Zeit eben dieses Problemfeld gesehen haben, dass der Ackerbau halt innerhalb von Schutzgebieten oder am direkten Rand stattfindet, ohne irgendwo ausreichende Berücksichtigung in der Planungspraxis zu finden. Das bedeutet, es gibt dort einerseits ein Zuständigkeitsproblem, und auf der anderen Seite eben ein Problem, dass man keine Kenntnis hat, von der Applikation von Pflanzenschutzmitteln innerhalb der Schutzgebietsflächen und eben am direkten Rand. Das ist also gar kein neues Thema. Es hat dann aber, ein Problem auch bereitet, in der Interpretation von Erfassungsmaßnahmen, also der Erfassung der Biodiversität mit unseren Methoden, also in der Form, dass man eben standardisiert Insektenfallen betreibt oder sowas, und dann einfach nicht korrelieren kann mit Pflanzenschutzmittelanwendungen, auch wenn sie unmittelbar neben solchen Standorten stattfinden, wo wir einfach Biodiversität erforschen, also von Insektenbiomassen bis hin zu Diversitätsmessungen ganz verschiedener Insektengruppen. Und dann konnte man halt mit diesen Daten in keiner Weise korrelieren, weil sie einfach für uns nicht zugänglich waren.
Ja, das ist letztlich eine Sache, wenn man das jetzt auch nochmal zusammenfasst, die heute ja immer noch so zutrifft. Also es hat sich erstmal noch nicht allzu viel geändert. Jetzt ist rechtlich zwar eine neue Sache in Kraft getreten, wo ich nachher nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen komme. Aber bis heute erhalten wir solche Daten in der Regel eigentlich nicht. Und die Forschung, das ist ja nur eine Seite, noch viel wichtiger ist, auch die zuständigen Behörden erhalten diese Daten nicht. Wenn wir uns zum Beispiel diese Räume nochmal anschauen, also Naturschutzgebiete, da sind ja letztlich die Verwaltungseinheiten, das läuft ja letztlich auch über Naturschutzbehörden, dann untere Naturschutzbehörden im Kleinsten, jetzt zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen, wo man die Situation auf Kreisebene gelöst hat. Und es sind dann andere Behördenstrukturen manchmal in anderen Bundesländern. Aber grundsätzlich ist ja jemand dafür zuständig, um auf dieser Fläche geltendes Recht durchzusetzen und eben zu schauen, dass Naturschutz beispielsweise stattfindet, so wie uns das Bundesnaturschutzgesetz das Ganze vorschreibt. Und wenn wir jetzt Äcker haben, die sich mitten in der Schutzgebietskulisse befinden, dann ist es so, dass die Behörde keinerlei Zugriff darauf hat und eigentlich auch nicht mitreden kann, bezogen auf die Anwendungsdaten, die dann in irgendeiner Form da sind, während sie durchaus bei Naturschutzgebieten als rechtlicher Lösung beispielsweise einzelne Verbote in Situationen aussprechen könnte. Also das heißt, das ist richtig, oder? Dass man
ja, letzten Endes ist das ein Thema, was man eigentlich auf allen Ordnungsebenen angreifen kann oder in Angriff nehmen kann. Ja. Also man kann Regelungen herbeiführen, die dann irgendwo bundesweit etwas klarstellen, zum Beispiel im Bundesnaturschutzgesetz. Mhm. Und man könnte das auf Länderebene teilweise natürlich auch regeln. Aber man kann es insbesondere, dieses Thema kann man auch regeln in den einzelnen Einzelverordnungen für ein bestimmtes Schutzgebiet. Das heißt, es besteht die Option, in eine Schutzgebietsverordnung Regelungen zu dem Thema Pflanzenschutzmittelanwendungen in den Schutzgebieten oder eben auch, was solche Datenflüsse betrifft, einzubringen. Dass die Option besteht und wird auch gelegentlich wahrgenommen. Das heißt, es gibt durchaus Schutzgebiete, in denen auch auf den Ackerflächen über die Schutzgebietsverordnungen, eine Einzelverordnung für ein Gebiet, dort eingegriffen wird und Regeln eingeführt werden. Das kann ein Totalverbot sein oder ein Teilverbot der Anwendung von bestimmten Substanzen zum Beispiel.
Ja, und dieses Problem ist also relativ groß. Wir hatten uns das ja auch mal gemeinsam im Rahmen des Forschungsprojektes DINA, Diversität von Insekten in Naturschutzarealen, in einer Raumanalyse mit anderen Institutionen gemeinsam angesehen, wo wir eben auch mal geschaut haben, wie viel Ackerfläche befindet sich überhaupt innerhalb von Schutzgebieten und vor allem das, was auch neu in dieser Veröffentlichung war, wie groß ist dieser Randkonflikt, also überall da, wo wir eigentlich direkt angrenzend Säume haben von ackerbaulicher Nutzung, die ja eine maßgebliche Auswirkung haben, eben auch auf die angrenzenden Schutzgebiete, was auch im Rahmen dieses DINA-Forschungsprojektes in mehreren Bezügen belegt werden konnte. Also das heißt, wir konnten beispielsweise durch die Düngung eben auch Effekte sehen von Degradierung in diesen Schutzgebietskulissen, die man dort untersucht hat. Also das war über die Pflanzengesellschaften abgeleitet. Also dort konnte man eigentlich sehen, dass diese ganzen Magerkeitszeiger beispielsweise in sehr hochwertigen Habitaten, wo eigentlich auch das Ziel des Schutzgebietes ist, diese lokalen geschützten Gesellschaften eben zu erhalten und zu fördern, dass dort man die Situation hatte, dass die eben degradiert sind. Das Gleiche konnten wir sehen mit Transektuntersuchungen für Insektenbiomassen, dass die im Prinzip in diese Schutzgebietskulisse hineingehend im Mittel überall höher waren, dass die Diversitätswerte höher waren, dass die Diversitätswerte bei den Pflanzen höher waren. Also das heißt, die größten Anteile der Rote Liste Arten hatten wir dann nur in der Kernzone dieser Schutzgebiete. Die Pflanzenbehandlungsmittel, die nachgewiesen werden konnten in Insektenproben, die sind im Prinzip zurückgegangen, je weiter man in das Schutzgebiet vorgedrungen ist, aber sie waren überall noch vorhanden. Also das heißt, man hatte überall Belastungssituationen in vielerlei Hinsicht. Und diese Risiken, die waren im Prinzip bis dahin eigentlich in vielerlei Hinsicht nur theoretisch erfasst. Also das heißt, dass man davon ausgehen musste, dass das Ganze so war. Aber die Belastung von den Insekten in Naturschutzgebieten, das hatten wir gemeinsam auch erst federführend war das Carsten Brühl, der das Ganze gemacht hatte. Da letztlich auch die Analytik in diesem DINA-Forschungsprojekt, ich glaube, im Jahr 2021 zum Jahresende hin untersucht, also veröffentlicht. Und damit haben wir ja eine Situation, die erst wenige Jahre alt ist, was diese Risikobewertung überhaupt angeht. Also dieses Konzept, was auch in dem DINA-Forschungsprojekt da war, das entstand ja auch so ein wenig heraus aus diesen Insektenrückgangsdaten, die wir mal veröffentlicht hatten im Jahr 2017, eben als Folgefrage eigentlich auch. Also das heißt, wie sind eigentlich diese Auswirkungen von solchen Risiken? Und ich finde also sehr interessant, dass eigentlich völlig klar wurde, was das Problem ist. Also dass diese ganzen Risiken bislang im Wesentlichen nicht angegangen werden. Und man diese Risiken eigentlich so hinnimmt und in der Planung nicht berücksichtigt und sich daran jetzt erstmal relativ wenig geändert hat. Und natürlich irgendwo die Aufgabe der wissenschaftlichen Forschung schlichtweg ist, dass man sagt, wir müssen eben messen, um zu verstehen, was in Landschaften überhaupt stattfindet und auch um zu hinterfragen, ob die Konzepte, die beispielsweise aktuell existieren zum Erhalt von biologischer Vielfalt, ob so etwas überhaupt funktioniert. Und diese ja sehr komplexen Fragestellungen, die haben wir jetzt relativ intensiv, ich würde sagen, seit 2014 sind wir die am Verfolgen, wenn man das so zusammenfasst, ne? Also die Forschungsprojekte, die sich wirklich diese Risiken anschauen und die vor allem auch zu versuchen zu ermitteln, was sind Hintergründe, was sind Mechanismen für diese Insektenrückgänge? Das müsste jetzt eigentlich so grob 2014 betreffen, oder?
Ja, so ungefähr. Also letzten Endes ist es natürlich so, dass man dort einmal sehen muss, man ist konfrontiert im Grunde mit einer Maßnahme, so wie eben Pflanzenschutzmittelanwendungen, ne? Die also natürlich, ne, für die Fläche, wo man sie anwendet, ganz bestimmte Ziele verfolgen, die eben dazu führen, dass man bestimmte Pflanzenarten aus einer Nutzfläche, die im Regelfall eine Monokultur ist, heraushält und eben auch bestimmte Schadorganismen abtöten möchte. Und das ist ja auch im Grunde erforderlich insofern, wenn also diese Organismen eben das, was man dort auf dieser Fläche anbauen möchte, was man dort als Monokultur anbauen möchte, eben angreifen. Logischerweise haben diese Substanzen Effekte, die also jetzt sich auf die Fläche direkt beziehen oder eben auch auf alle Organismen aus dem näheren Umfeld, die eben in ihrer Tagesaktivität sich gegebenenfalls eben auch auf diese Fläche bewegen. Und dann braucht man eigentlich sich nur anzuschauen, mit welchen Tagesaktivitätsradien Fluginsekten unterwegs sind, um sich klarzumachen, dass man natürlich davon ausgehen muss, dass eben dort Kontakte auftauchen, die also zu Einflüssen führen können. Einflüssen, die also natürlich im Extremfall letal sein können. Das heißt, diese Substanzen werden ja auch geprüft auf ihre Wirkung. Aber diese Prüfungen, das sind im Regelfall eben Wirkungen, die dort geprüft werden, was die direkte Letalität betrifft. Während man auf der anderen Seite natürlich Insektenpopulationen bestimmter Arten bereits schädigen kann mit Substanztypen oder eben Konzentrationen, die also sich im subletalen Bereich bewegen, die also sozusagen nicht dann alle Individuen sofort töten, sondern eben Verhaltensmuster verändern, Entwicklungszyklen beeinflussen und. Also die einfach eingreifen in den normalen Lebensrhythmus eines Individuums und dort eben subletale Wirkungen entfalten. Und das alles ist ein Problemfeld, über das wir zu wenig Informationen haben. Es sind auch viel zu viele Substanzen und vor allen Dingen ist es auf der anderen Seite auch nochmal sehr hohe Zahlen von Arten, die sich dort bewegen, sodass also dieses Wechselspiel sehr komplex ist in der Aufklärung. Und wir sind halt dann oft gefragt, dort irgendetwas an Interpretationen reinzubringen. Und für solche Interpretationen braucht man eben aus unserer Sicht eine vernünftige Datengrundlage und die fehlt für viele Aspekte dieser Problematik.
Ja. Und die Komplexität wird manchmal halt auch ein wenig unterschätzt, weil man sehr viele Dinge, die man eben ableitet und dann als Analogie nimmt, um daraus zu schlussfolgern auf Situationen, mit so einem eingeschränkten Blickwinkel stattfinden, also beispielsweise mit zwei, drei Testungsreihen im Labor, die stattfinden. Und das möchte man dann übertragen eben auf diese sehr komplexe Situation im Gelände. Und das kann unmöglich ausreichend abdeckend sein. Und jetzt ist die Schwierigkeit natürlich, das Einfachste und das Simpelste wäre natürlich, diese Daten in irgendeiner Form anonymisiert nutzen zu können für wissenschaftliche Forschung. Und da fehlte bislang eben der Zugang einfach völlig. Also da hatte man jetzt bis Dezember 2025 dann eigentlich bis zum Jahresende keinerlei Chance und keinerlei Aussicht, um irgendwie an diese Daten ranzukommen. Wir hatten das im Rahmen der letzten Jahre auch vielfach versucht. Also das heißt Landwirtschaftskammern angefragt, Parteien angefragt, um eben auch Anfragen in Landtagen zu stellen. Und solche Dinge haben uns dann eigentlich immer gezeigt, dass die maßgebliche Regelung eigentlich die Pflanzenschutzmittelverordnung ist, die eben Dinge festlegt, wie das Ganze auszusehen hat. Und diese Verordnung besagt halt, dass das zwar gut dokumentiert werden muss, was auch stattfindet. Also das heißt, die landwirtschaftlichen Betriebe dokumentieren sehr gut und mittlerweile eigentlich auch fast ausschließlich digital. Also das heißt, auch das hat sich sehr stark gewandelt, was sie in welchen Mengen einsetzen auf diesen Flächen. Aber diese Dinge, diese Daten, die enden im Prinzip beim Betrieb. Und das ist das, was sich jetzt erstmals ändern kann, indem Behörden diese Daten jetzt im Prinzip anfragen können und die zur Verfügung gestellt werden müssen. Und die Herausforderung ist jetzt nach wie vor aber noch so ein bisschen, wie das behördlich gelöst wird. Aber letztlich, während das zwar jetzt schon in Kraft getreten ist, sind die Anfragen, die man bislang jetzt so gestellt hat, erstmal auf Mitarbeitern bei den Behörden gestoßen, die gesagt haben, ja, das ist momentan noch kompliziert und so ganz gelöst ist das Problem noch nicht. Also das heißt, da muss man jetzt auch erstmal schauen, inwiefern diese Durchführungsverordnung jetzt überhaupt mal greift und man an Daten herankommt. Und das liegt jetzt aber vor allem eigentlich auf Seite der wissenschaftlichen Forschungsprojekte, die von Behörden betreut werden, dass die wirklich jetzt zunehmend versuchen, auch an diese Daten heranzukommen, weil es zumindest gelöst ist, dass das Ganze jetzt möglich wäre. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn man solche Risikobewertungen dann auch mal durchführen könnte. Also kann jetzt eben sagen, man kriegt diese Daten für Räume von Interesse zur Verfügung gestellt, in denen ein Bedarf existiert, also in denen man zum Beispiel sieht, man hat hier einen Verlust von biologischer Vielfalt, der aufzeigt, dass lokal diese Maßnahmen nicht ausreichend sind, um den Verpflichtungen, den gesetzlichen nachzukommen. Und da muss man diese Dinge optimieren in irgendeiner Form. Und um das eben zu interpretieren, braucht man das eigentlich. Denn das einzelne Messen ist sehr schwierig. Also auch der Aufwand, den wir momentan betreiben müssen in mehreren Forschungsprojekten, um dann vor Ort lokal selbst zu messen, und das eben zu interpretieren, das ist enorm hoch und ist erstmal, das muss man auch sagen, ganz wichtig, eigentlich gesetzlich verboten. Also das heißt, man darf letztlich diese Untersuchungen zu Insekten in der Form in den Schutzgebietsräumen wissenschaftlich nicht durchführen. Und das Ganze bedarf einer Ausnahmegenehmigung, die man beantragen muss, damit diese Forschung durchgeführt werden darf. Während auf der anderen Seite der Bereich, der dann auch schädigt, also das heißt, ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung auf diesen Flächen, die nicht angepasst ist auf eigentlich den Erhalt und dieses Ziel von dem Erhalt von den lokalen Organismen, erstmal absolut freigestellt ist von diesen Auflagen, die das Bundesnaturschutzgesetz beispielsweise vorgibt. Und das ist natürlich so ein Missstand, der das sehr schwierig macht, in irgendeiner Form eine Bewertung durchführen zu können und eine Interpretation, so wie man das eigentlich haben möchte. Man muss noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Die Äcker sind ja gleichzeitig auch noch ein Lebensraum. Das ist ein ganz wichtiger Lebensraum, denn es gibt ja auch noch Ackerbiotoptypen, also Folgelandschaften von historischen Kulturlandschaften eigentlich auch, die heute noch existieren, auch in einer roten Liste von den Biotoptypen Deutschlands. Und da ist eben der Fall, dass diese Ackerbiotoptypen durchweg auf der Kategorie 1 stehen, also von der vollständigen Vernichtung bedroht. Und darüber steht dann quasi nur die Kategorie 0, dass man solche Lebensraumtypen vollständig verloren hat. Also das heißt, das ist eigentlich vergleichbar wie mit den roten Listen für die Organismen. Und es gibt aber für alle Biotoptypen Deutschlands eben eine Zuständigkeit im Naturschutz, außer bei den Ackerbiotoptypen. Also das heißt, auch da sieht man eigentlich diesen Missstand, was diese Zuständigkeit angeht. Und das führt dazu, dass die Organismen, die wir eigentlich alle kennen, also die auch ihr auf jeden Fall kennt, die für große Konfliktsituationen sorgen, im laufenden Betrieb auf Äckern geschützt werden müssen, weil gar keine Schutzgebiete für diese existieren. Es gibt jetzt im Prinzip erste Ausnahmen, ich gehe gleich nochmal ganz kurz drauf ein, aber die Organismen, von denen ich jetzt spreche, das sind diese sehr populären Arten wie der Feldhamster, das Rebhuhn beispielsweise, also Arten, von denen man an vielen Orten hört und weiß, dass es hohen Aufwand gibt, um diesen Artenschutz zu betreiben, damit diese Arten da bleiben. Dann gibt es die Segetalflora, also die ganz typischen Pflanzenarten auf diesen Ackergesellschaften, die auch wiederum nur in Artenschutzprojekten auf einzelnen Flächen dann versucht werden zu erhalten. Und das eben, weil man in den Konzepten, welche Lebensraumtypen in Schutzgebieten berücksichtigt werden, diese ganz wichtigen Schutzgebiete, die ja einer Nutzungsform unterliegen, also nicht Schutzgebiete, sondern Lebensräume, die einer Nutzungsform unterliegen, komplett ausgeklammert hat. Und das kriegt man auch so schnell meines Erachtens nicht mehr aufgeholt und korrigiert. Also in diesen Lebensraumtypen, da schwinden momentan auch sehr, sehr schnell enorm viele Arten und die sind vom Artenschutz für diese einzelnen Charakterarten eben nicht abgedeckt. Also das heißt, die Insekten dieser Lebensraumtypen, die werden ja zum Beispiel momentan überhaupt gar nicht berücksichtigt. Und diese Situation, die kennst du auch schon ein bisschen länger, Martin, oder? Also diese.
Ja, das ist vom Prinzip her ist es etwas, was in der Vergangenheit etabliert wurde. Und dort hat man eigentlich so ein bisschen die Ackerbiotoptypen aus dem strengeren Schutz im Schutzgebietsnetz herausgehalten. Wir finden die Ackerbiotope innerhalb von Schutzgebieten oft in den Pflege- und Entwicklungsplänen oder in ähnlichen Planungsgrundlagen als weiße Flächen eingetragen, ohne jegliche Auflagen, weil es natürlich auch ein Grundproblem ist, wenn man keine ausreichenden Förderinstrumente für diese Situation herstellt. Das bedeutet, man kann unmöglich jetzt einem Landwirt, der dort wirtschaftet, Vorwürfe machen, dafür, dass er so wirtschaftet, wie es im Grunde in den Planungsgrundlagen steht. Genau, es ist also keineswegs so, dass man da sagen könnte, okay, das ist jetzt hier die Zuständigkeit oder das Verschulden der landwirtschaftlichen Nutzung. Es ist eigentlich ein Problem der Planungsgrundlagen und der übergeordneten Richtlinien und Anleitungen für diese Planungsgrundlagen und natürlich auch der Förderinstrumente. Also es müsste eigentlich so sein, dass man die Gesamtfläche eines Schutzgebietes, dass dort eben der Schutz der gebietstypischen Biodiversität die alleinige und höchste Priorität haben müsste. Das kann man nur realisieren, wenn man auch die Planungsgrundlagen in dieser Art und Weise erstellt und sich damit eben Gedanken macht, ob man denn in einer bestimmten Region diese vom Aussterben bedrohten, artenreichen Ackerbiotoptypen auch dann repräsentiert. Das heißt, auf einer bestimmten Gebietskulisse müssten eigentlich innerhalb von Schutzgebieten diese Ackerbiotoptypen in dieser extensiveren, dem Naturschutz entsprechenden Nutzungsform ausreichend planerisch etabliert werden und es müssten ausreichende Förderkulissen dafür zur Verfügung stehen. Das erkennen wir im Moment eben noch nicht und insofern ist es also ein Problem, was verursacht wird, eigentlich aus unserer Sicht durch mangelhafte wissenschaftliche Grundlagen, mangelhafte Aktion im Sinne von ausreichende Berücksichtigung dieser Faktoren und zuständig sind halt diejenigen, die also ja übergeordnete Richtlinien verfassen für die Erstellung von diesen Planungsgrundlagen und diejenigen, die eben Planungsgrundlagen für ein bestimmtes Schutzgebiet erstellen. Da liegt sozusagen die Ursache dieses Problems und deshalb wird es auch sehr lange Zeiträume bedürfen, um dort zu einer Verbesserung der Situation zu kommen.
Ja, also man muss zusammenfassen, dass verantwortlich dafür maßgeblich momentan ja eigentlich immer noch Personen sind, die mit akademischen Ausbildungen in diesen Bereichen quasi ausgebildet werden und danach tätig werden. Und das ist eigentlich somit eines der Hauptprobleme eigentlich auch bei uns, was die Konzepte angeht zu dem nicht funktionierenden Erhalt von biologischer Vielfalt, weil einfach in diesen Konzepten, wie sie rechtlich als wirklich Kompromiss der Kompromisse in Teilen ja überhaupt mal festgelegt worden sind im Bundesnaturschutzgesetz vor vielen, vielen Jahrzehnten, also im letzten Jahrhundert auch noch, das muss man ja auch noch sagen, wo die Kenntnisse davon noch nicht so groß waren wie heute, also von einem Verlust von biologischer Vielfalt, also absolut in die Jahre gekommen und gleichzeitig eben das Problem, dass viele nicht redlich einstehen für die wissenschaftlichen Daten, sondern sich automatisch den Konzepten und Strukturen unterordnen. Und dieses Unterordnen eigentlich wieder ein Verfolgen von Partikularinteresse ist, was nicht im Sinne der datenbasierten Bewertung oftmals stattfindet, sondern dann halt die datenbasierte Bewertung zwar eine Grundlage bildet, aber nur innerhalb dieses Rahmenkonzeptes, was man sich quasi als Grundlage nimmt. Und das ist natürlich etwas, was man eigentlich als Wissenschaftler an Punkten, wo es notwendig ist, oftmals nicht tun sollte. Also da sieht man schon diesen Unterschied. Genau, wir machen noch nur 2-3 Minuten, Martin, dann bist du auch entlassen. Ich war ganz froh, dass du heute nochmal dabei sein konntest. Und ja, damit habt ihr hoffentlich so ein bisschen einen Einblick auch mal bekommen in diese Schwierigkeit der Bewertung von biologischer Vielfalt. Also das heißt, dieses Messen vor Ort und dann eben anfangen zu interpretieren, wie gut funktioniert das hier vor Ort. Also das, was wir machen, Forschung, die dem Naturschutz dienlich ist, in der Form, dass man halt sagt, was benötigt biologische Vielfalt, beziehungsweise was benötigen die Einblicke in biologische Vielfalt, die wir bekommen, um weiterhin existieren zu können in irgendeiner Form. Und das machen wir eben anhand der Insektenzoonosen und eben anhand der Vegetation, die uns überhaupt erst verrät, was quasi soweit da ist.
Also was man vielleicht abschließend noch bemerken könnte, wir sind natürlich, zufrieden damit, wenn Ergebnisse unserer Tätigkeit oder auch Inhalte unserer Publikationen als Empfehlungen dann umgesetzt werden. Und das muss man schon sehen, dass das in diesem Fall jetzt passiert. Das heißt, diese Erhöhung der Transparenz entspricht Empfehlungen, die wir halt vor vielen Jahren schon publiziert haben. Auch wenn jetzt also die reine Transparenz nicht in vielen Fällen jetzt weiterhelfen wird, Grundstrukturen zu verändern, ist es doch so, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und wir aber eben auch erkennen können, dass wir noch weit entfernt sind von ausreichenden Grundlagen der Risikoanalysen, einer ausreichenden Änderung der Zuständigkeit. Also aus unserer Sicht müssten eben Naturschutzbehörden die Hoheit und prioritäre Zuständigkeit für die gesamte Schutzgebietsfläche haben. Und eben, dass man also zu einer Planungspraxis kommt, die nicht mit linearen Grenzen denkt, sondern mit Einflusszonen von randliegenden Nutzungen und auch Emissionen.
Genau, die Veröffentlichung, auf die du angespielt hattest, das war 2019 in Natur und Landschaft beim Bundesamt für Naturschutz hatten wir das veröffentlicht, und zwar war das damals auch noch im Rahmen eines F&E-Projektes, also Forschung und Entwicklung. Und das ging um Bestandsrückgänge von Insekten in Schutzgebieten, bisherige Erkenntnisse aus einem laufenden Forschungsprogramm. Einen Link zu dieser Arbeit, den packe ich euch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, auch wenn ihr diese Anmerkungen, insbesondere was die Pflanzenschutzmittel angeht, euch da noch einmal durchlesen möchtet. Und damit danke ich dir, Martin, auf jeden Fall ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und wir dieses Thema nochmal ein bisschen behandeln konnten. Und ich hoffe, dass ihr zumindest gesehen habt, was für eine Schwierigkeit das eigentlich für uns darstellt, in der wissenschaftlichen Forschung eben mit Fragestellungen, die diese Schutzgebietskulisse insbesondere auch betreffen und die Insektenzoonosen vor Ort, wenn man bewerten möchte, was Risiken sind und wie diese Risiken sich im Prinzip auswirken. Und damit euch auf jeden Fall noch einen guten Tag und von mir ganz liebe Grüße aus Spanien. Und letztlich hören wir uns dann beim nächsten Mal in gewohnter Qualität, dann wieder aus dem Büro zu Hause. Und ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr schon die letzte Folge zur Kommunikation vielfach kommentiert habt und ich letztlich auf den unterschiedlichsten Plattformen Rückmeldungen dazu hatte. Damit auf jeden Fall einen guten Tag.